Vor kurzem, also vor einem Monat, hatten wir unsere Gemeindefreizeit. Also für diejenigen, die zu Gast sind, Anfang Juli, zweites Juliwochenende, waren wir in Steinerskirchen als Gemeinde. Wir waren 70 Leute und haben uns einem Thema gewidmet. Seht, was Liebe mit uns macht. Darüber haben wir sehr praktisch nachgedacht. Wie kann ich ein Sender der Liebe sein? Und wie empfange ich auch Signale der Liebe? Wir haben das auf zwei Beziehungsebenen damals uns angeschaut. Einmal so diese zwischenmenschliche Beziehung von also meinem Nächsten und mir selber. Und dann nochmal auf einer anderen Beziehungsebene die Beziehung zu Gott und andersherum. Und für die meisten war es überaus hilfreich zu verstehen, dass es, ich sag mal so, unterschiedliche Rezeptoren der Liebe gibt. In der Literatur wird das oft Liebessprachen genannt. Also zur Wiederholung für diejenigen, die nicht da waren, es waren 5 Sprachen. Lob und Anerkennung war die erste, Zweisamkeit, also ich verbringe Zeit mit dir, Geschenke geben, die vom Herzen kommen, Nummer 4 ist einfach hilfsbereit sein und 5 Zärtlichkeiten, also ein wenig Berührungen. Und diese 5 Sprachen der Liebe sind aus der Beratungstätigkeit und der Seelsorge gewachsen. Also man hat dann so ein bisschen erkannt, okay, wir versuchen mal ein Modell zu entwickeln, wie können wir das uns eigentlich vorstellen? Daher war die Gemeindefreizeit auch sehr praktisch orientiert. Durch diesen 5 Modellen oder grundsätzlich, wenn man von Liebe spricht, gibt es ein theoretisch-theologischer Gedanke, der in vielen Büchern gar nicht so wirklich hervorkommt, weil immer die Praxis betont wird. Deswegen habe ich für den heutigen Sonntag einen Vers aus dem Korintherbrief ausgewählt. Er steht ganz am Schluss. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Lukas. Paulus schreibt einen Brief an die korinthische Gemeinde und fordert die dortigen Christen ganz am Schluss nochmal auf, dass alles, was sie tun, in Liebe geschehen soll. Diese Aufforderung kommt nicht ohne Grund. In der Gemeinde gab es Konflikte, die genau das Gegenteil vermuten ließen. Das, was ihr tut, geschieht nicht in Liebe. Es fängt an, dass es in der Gemeinde eine Spaltung in 4 Gruppierungen gab. Dann geht es weiter, dass es ethische Missstände in der Gemeinde gab. Und durch soziale Unterschiede gab es weitere Probleme. Die Leute, die besser gestellt waren, hatten dadurch auch in der Gemeinde viel mehr Vorteile. Die anderen jedoch, die mussten dann halt einstecken, die nicht so gut gestellt waren. Und das hat sich beim Abendmahl ganz besonders gezeigt. Und selbst während des Gottesdienstes gab es Probleme. Es wurden über die Wertigkeit von verschiedenen Geistesgaben gestritten. Und in allen Fällen sagt Paulus, nein, so soll es eigentlich nicht sein. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Dabei ist es jetzt wichtig zu verstehen, dass Liebe nicht einfach etwas ist, woran man sich orientiert. Also es ist nicht irgendwie was, was ich mir betrachte und dann gucke, okay, in die Richtung geht es. Es ist kein Kriterium von außen, sondern es kommt von innen heraus. Bei Paulus ist Liebe nicht denkbar ohne Jesus, ohne die Heilsgeschichte Jesu. Und damit ist der Ausgangspunkt bei Paulus immer das neue Sein. Als Christen sind wir einbezogen worden in Jesu Tod und Jesu Auferstehung. Das ist das, was wir auch in der Taufe deutlich machen, was deutlich wird in der Taufe. Wir haben Anteil an Jesu Tod, wir werden untergetaucht. Und wenn wir wieder emporsteigen, dann symbolisiert das die Auferstehung mit Jesus, die Teilhabe an dieser Auferstehung. Und das hat einen tieferen Sinn, denn wenn ich wieder auferstehe, dann ist mein Altes, was tot ist, vergangen und was Neues ist entstanden. Und Paulus benutzt immer wieder Bilder, um das zu beschreiben, wie zum Beispiel, dass man Christus anzieht oder dass man eine neue Kreatur geworden ist. Diese Formulierungen beschreiben, dass man halt eine neue Existenz hat, ein neues Sein. Die Teilhabe am Christusgeschehen befreit den Menschen also von seiner alten Existenz und befähigt ihn dann, durch die Kraft des Heiligen Geistes zu einer christuskonformen Existenz. Das heißt nichts anderes, als dass ich befreit bin von meinem sündigen Leben. Ein Leben in Selbstsucht, Selbstbestimmtheit und Selbsterhabenheit. Das ist ein Leben, das mit versteckten oder auch offensichtlichen egoistischen Motiven durchzogen ist. Als Mensch stellen wir uns über allem, auch wenn wir es vielleicht nicht zugeben wollen. Wir stellen uns über allem. Diese Konsequenz dessen ist, dass ich mich von Gott wegbewege, weg von dem Leben, was er spendet. Und das heißt für den Menschen den Seelentod. Und daher brauchen wir Menschen Rettung und Heilung. Die Sünde hat uns gefangen genommen. Und zwar gefangen, wir sind Gefangene des Todes. Doch Gott hat uns in Christus befreit, weil wir es selber nicht geschafft hätten. Also er hat uns da rausgezogen. Das christliche Leben ist ein Leben der Heilung und Wiederherstellung von dem, wie es eigentlich sein sollte. Wie eben schon gesagt, wir bekommen eine neue Existenz. Durch die Teilhabe an dem Heilsgeschehen Christi habe ich nun dieses neue Sein. Und durch den Heiligen Geist gewinnt dieses neue Sein eine Gestalt. Es wird sichtbar. Das ist das, was ich eben mit Christuskonform meine. Wir werden Jesus Christus ähnlicher, weil unser Ausdruck des Lebens nun von Christus auch bestimmt ist. Christusähnlichkeit nimmt Gestalt an. Und zwar ganz konkret in Liebe. Jesus gibt zum Beispiel das Liebesgebot. Zu lieben ist das, worauf es also ankommt. Wenn man den Willen Gottes entsprechen möchte, wenn man Jesus ähnlicher sein möchte, dann ist Liebe das, worauf es ankommt. So kann Paulus also auch auffordern, alle eure Dinge lasst in Liebe geschehen. Und im Umkehrschluss bedeutet das, dass diejenigen, die nicht aus Liebe handeln, auch nicht im Einklang mit ihrer neuen Existenz sind. Und wenn wir uns nochmal den gesamten Kontext des Korintherbriefes anschauen, dann sagt Paulus in dieser Schlussfolgerung, dass alle theologischen, ethischen, sozialen oder gottesdienstlichen Konflikte, Probleme darauf beruhen, dass alles eben nicht aus Liebe geschehen ist. Und am deutlichsten wird es am Konflikt mit den Geistesgaben beschrieben. Im Kapitel 12 fängt es an und endet im Kapitel 14. Die Gemeinde hat das Problem, dass sie einzelnen Gaben wertet. Es gibt bessere und es gibt schlechtere. Anhand des Bildes eines Körpers beschreibt Paulus, dass alles zusammenhängt und aufeinander angewiesen ist. Alles ist wichtig, aber nicht jeder muss alles können. Und deswegen sind wir auch aufeinander angewiesen. Das, worauf es aber ankommt, ist die Liebe. So endet das 12. Kapitel und leitet ins nächste Kapitel 13 ein. Und das ist ganz bekannt, es nennt sich das Hohe Lied der Liebe. Was an vielen Hochzeiten oder an irgendwelchen Feierlichkeiten oft zitiert ist. Ohne die Liebe ist alles vergebens, beziehungsweise nichts wert. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönerner Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir nichts nütze. All mein Handeln und Tun ist ohne die Liebe nutzlos. Des Weiteren beschreibt Paulus, was die Liebe ausmacht und was sie nicht ist. Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig, sie eifert nicht, prahlt nicht, bläht nicht auf, handelt nicht unanständig, sucht nicht das Ihre, ist nicht zornig, trägt das Böse nicht nach, freut sich nicht an Ungerechtigkeit, freut sich lieber an der Wahrheit. Das sind alles Adjektive, die versuchen zu beschreiben, was Liebe ist und was sie nicht ist. Der Name Jesu Christus kommt im Kapitel 13 gar nicht vor. Aber die Liebe, von der Paulus hier spricht, ist die Liebe Gottes, die durch die Hingabe Jesu Christi für die Menschen in unserer Welt, also auch jetzt im Hier und Jetzt, Wirklichkeit geworden ist. Sie ist die Grundlage, ohne die auch die Gaben nichts wert sind. Ja, das ist auch die Liebe, wie sie bei uns im Leben auch Form gewinnen soll. Wir sollen sie so auch ausleben. Die Liebe als radikaler Verzicht auf jegliches sich rühmen, also sich hervorheben. Oder die Liebe ist genau das Gegenteil von Selbstsucht, dass ich ich-bezogen bin. Also im Grunde genommen genau das Gegenteil von Sünde. Liebe ist das Gegenteil von Sünde. Wenn ich als Christ nun lebe, dann ist mein Leben von Christus bestimmt, also auch von der Liebe. Das ist also meine neue Existenz. Sie ist durchzogen von Liebe. Dabei sei jetzt noch kurz angemerkt, dass dieser Wandel vom Alten zum Neuen nicht einfach in einer Sekunde passiert, also nicht mit einem Schnipsen, nicht so ein kurzer Augenblick. Es klingt für uns Christen natürlich immer sehr schön, wenn einer sagt, wenn man gesagt bekommt, du bist eine neue Kreatur in Christus. Und wir wollen ja auch was Neues sein. Aber die Bibel ist nicht realitätsfern. Wenn wir uns unsere Realität ansehen, dann holt sie uns doch immer sehr schnell wieder ein. Einerseits sind wir eine neue Kreatur. Aber andererseits leben wir doch noch in alten Lebensmustern, die von der Sünde geprägt sind. Ich bin nicht einfach ein besserer Mensch direkt nach einer Bekehrung oder nach der Taufe. Wie kann das sein? Wie gesagt, die Bibel ist nicht realitätsfern. Paulus weiß selbst, wie es ist, so hin und her gerissen zu sein. Daher sollten wir die Neuschöpfung nicht als einen Moment sehen, sondern eher als einen Weg oder einen Prozess. Wenn die Formulierung in der Bibel auftaucht, in Christus sein, dann meint Paulus das immer so, dass man in eine Beziehung mit Christus hineingenommen wird und dann fängt ein Heilsgeschehen an in mir. Es hat einen Beginn und es wird irgendwann vollendet sein. Das heißt, dass wir nicht plötzlich alles auf einmal richtig machen. Aber im Laufe unseres Lebens werden wir uns verändern. Also wir werden immer ähnlicher Christi. Und die Liebe wird immer mehr Raum in uns finden und ja, sich ausbreiten, so dass wir auch entsprechend handeln können. Das, was wir schon erreicht haben, das, was verändert wurde, soll auch gelebt werden. Das bedeutet, es geht um ein Verbleiben und ein Leben im Bereich von Christus. Und dann immer weitere Bereiche auch von ihm einnehmen zu lassen. Dass wir nicht einfach stoppen, sondern dass wir auch weitergehen. Alle eure Dinge lasst in Liebe geschehen. Dieser Vers ist im Grunde genommen eine Spitze von einem Eisberg, den wir heute so betrachtet haben. Und darunter ist ein ganzes theologisches Konstrukt, dass wir eine neue Existenz sind. Jesus Christus hat uns in seinen Tod und seine Auferstehung mit hineingenommen und entreißt uns sozusagen dem Seelentod. Wir werden eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und diese Veränderung dahin müssen wir so verstehen, dass es nun ein Weg ist, ein Prozess. Und das, was die neue Existenz ausmacht, ist halt die Liebe. Unser Handeln wird davon bestimmt. Und ich stelle mir das so in meinem Inneren vor, als würde eine kleine Baustelle in mir drin sein. Dort stehen einige kaputte Häuser und die müssen noch abgerissen werden. Die werden nicht alle auf einmal abgerissen, sondern einer nach dem anderen. Und Jesus ist sozusagen der Bauarbeiter, der mit der Abrissbirne kommt und sagt, das ist jetzt dran und das reiße ich ab und baue was Neues auf. Und diese Häuser stehen einfach für Situationen und Lebensbereiche. Und Jesus baut was Neues auf, damit wir entsprechend handeln können. Die 5 Sprachen der Liebe, die ich am Anfang erwähnte, könnten mir zum Beispiel bewusst machen, dass ich in einer meiner Beziehungen zu anderen Menschen gerade nicht liebevoll handle. Und neue Möglichkeiten ergeben sich, wenn ich weiß, welche Sprachen es gibt. Natürlich kann ich auch beim Bibellesen oder im Gebet von Gott erfahren, dass eine neue Baustelle errichtet wird. Das ist gerade dran für dich. Da arbeite ich gerade mit dir dran, damit du neu wirst. Andere Menschen können mir sagen, wo und wie ich in Liebe handeln kann. Gott zeigt dies uns auf verschiedene Art und Weise. Er hat viele Kanäle, mit denen er zu uns redet. Und so verändern wir uns und werden Jesus immer ähnlicher, Stück für Stück. Und weil wir in unserem Alltag auch oft vergessen, wer wir eigentlich sind und wer wir eigentlich auch nicht sind, ist es für uns auch immer wieder hilfreich, daran erinnert zu werden. Du bist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Du sollst in Liebe handeln und nicht anders. Wir hatten eben die Zeit, in der wir persönliche Berichte weitergegeben haben, wofür wir dankbar waren. Und wie Heidi eben schon gesagt hatte, ich war mit den Jugendlichen zelten diese Woche. Am Freitag zurückgekommen. Wir waren am Leitner Weiher in Weicheringen und hatten uns ein Thema gewidmet. Entdecke deine Gaben. Dabei haben wir einen sehr ausführlichen Gabentest gemacht. Und nach der Auswertung gab es Überraschendes, weil man sich einige Dinge so noch nicht bewusst gemacht hat. Und es gab auch Bestätigung von dem, was man vielleicht schon erahnt hatte. kommt mir gerade nicht darauf an, auf das Ergebnis, was die Jugendlichen haben, sondern auf deren Lebenswandel. Wenn ich mir diese Jugendlichen betrachte, dann merkt man, dass sich was verändert in ihnen. Sie wollen ein Leben führen, das von Jesus bestimmt ist. Sie wollen ein Leben haben, das durchtränkt ist von der Liebe. Auch wenn sie es nicht so sagen würden wie ich jetzt. Aber Gott schenkt ihnen Motivation, ein Leben in Christus zu führen. Und das auch mit diesen neu entdeckten Gaben oder diesen bestätigten Gaben, dass sie jetzt einfach ein bisschen experimentieren und sagen, ja, ich will mich von dir führen lassen, Gott. Wenn du nun eine Entscheidung treffen willst, ja, ich will in diese neue Existenz leben, ja, ich will in Christus leben, ich will, dass die Liebe in mein Leben kommt und durchtränkt ist, dann mach es fest. Bekehre dich. Tauf dich. Mach das deutlich. Und für diejenigen, die vielleicht schon länger auf dem Weg sind mit Jesus, ist es vielleicht ein besonderes Hindernis, einfach zu sagen, jetzt schon wieder eine Veränderung? Es kann sein, dass man irgendwann auch müde ist, weil man schon viel erlebt hat. Und da sich wieder zu öffnen und zu sagen, ja, ich möchte mich weiter verändern. Ich möchte nicht aufhören. Ich möchte weiter Jesus ähnlicher werden. Und da kann es helfen, einfach das nochmal festzumachen. Indem man Gespräche sucht. Gespräche mit mir als Pastor, mit Stefan, wenn er wieder aus dem Urlaub ist, mit einem der Ältesten oder aus dem Seelsorgeteam, heute zum Beispiel Heidi Dienel, die sich nach dem Gottesdienst bereit erklärt hat, Gespräch anzubieten. Also ganz praktisch, triff eine Entscheidung und mach es fest und sei bereit und sei offen weiterhin für Veränderungen. Alle eure Dinge lasst in Liebe geschehen.